Das heißt, der Hund muss tatsächlich auch ein gewisses, ja, ich nenne es jetzt mal, Handwerkszeug an die Nase bekommen. Ja, das war wahrscheinlich das, wo du eingangs sagtest, ganz am Anfang kleinschrittig aufbauen und auch oft bestätigen und sagen, ja, genau das möchte ich von dir, genau das ist richtig, dass der Hund eine Idee davon bekommt, ja, wenn ich das so und so mache, dann kriege ich das Feedback von meinem Zweibeiner, hey, das machst du super. Und ich denke, das ist ja vielleicht, bitte korrigiere mich, du bist die Trainerin, aber wenn ein Hund vielleicht so ein bisschen unsicher ist, so, es gibt ja schüchterne Hunde, nennen wir mal, und wenn die dann ein Trail entlanglaufen oder abgehen, ich weiß nicht, wie man den Fachbegriff nennt, aber der Hund dann sagt, ey, ich kriege immer wieder das Feedback, du machst das super, du machst das super. Ich meine, so ein kleiner, schüchterner Hund, der wächst ja dann auch über sich hinaus, weil er kann ja was leisten und hat noch Spaß dabei. Oder lachst du jetzt darüber?
Nein, Anja, genau das ist es. Genau das ist es. Weil eben der unsichere Hund nicht überfordert ist, der möchte ankommen und er weiß wie. Er kriegt von mir genau das Handwerkszeug, den Plan zu wissen, wie man ankommt. Nämlich, bleib auf dem Geruchsband und du kommst an. Bleib auf dem Geruchsband und ich garantiere dir, du hast Erfolg. Und das lässt das Selbstbewusstsein wachsen. Und ich darf da eine kleine Anekdote von meiner Miss Nelly erzählen. Miss Nelly war auch eine Husky-Hündin. Ich habe sie mit 8 Jahren aus dem Tierschutz übernommen und Miss Nelly fand alle Menschen bis auf mich ziemlich gruselig. Also richtig gruselig. So begründet, ich verfall komplett ins Freeze oder ich will panikartig weg.
Also Freeze nur zur Info, das ist dieses, wenn der Hund sich gar nicht mehr bewegt, wenn der einfach nur noch steht und denkt, ich muss nur noch atmen, weil sonst falle ich um. Also das ist
Genau.
nichts Schönes, sondern der Hund fühlt sich in dem Moment echt alles andere als gut, richtig?
Genau, das ist das, Herr, lass alles über mich ergehen, lass den Kelch an mir vorübergehen, Hauptsache ich überlebe. Und wir haben Miss Nelly mit ja, viel Geduld und kleinschrittig und immer in ihrem Rahmen ganz langsam rangeführt, dass einmal die Situation des Trail-Trainings für sie sicher war. Und ich hatte am Schluss einen Hund, der, wenn seine Zielperson sich von ihr wegbewegt hat, nach vorne geschossen ist, sich davor gesetzt und gesagt hat, du bist es, gefunden. Und einen Hund, der in sehr belebter Umgebung, inklusive Bahnhof oder öffentliche Verkehrsmittel, Plattformen oder Einkaufszentren, also nicht drinnen, aber einfach da, wo viele Menschen sind oder auch mal am Flughafen, den Job machen konnte. Und was mir da ganz wichtig ist, das gilt immer und überall, die Hunde dürfen, damit es Enrichment ist, ihren Bedürfnissen nachgehen. Wenn die das Bedürfnis nach Meideverhalten haben, nach Kommunikation, nach der Hund da vorne, finde ich, der steht auf meinem Trail, finde ich jetzt. Ich gehe mal hier mal eben den da abzwitschern, dann darf der das. Das ist völlig in Ordnung, weil ich muss halt erkennen können, dass jetzt nicht der Trail dort lang geht, sondern dass das
Ein Störfaktor ist.
eine Strategie ist, des Hundes zu sagen, warte mal, wenn der dann weg ist und wenn der andere Hund dann weg ist und der Hund sagt, ah, da bin ich wieder und jetzt geht es in die Richtung, dann darf der Hund das. Und das hat Miss Nelly sehr, sehr lange einfach beibehalten. Wenn sie von der Situation überfordert war, dann hat sie ihren Trail verlassen und gesagt, bring mich mal kurz in Sicherheit. Und wenn wieder die Luft rein war, hat sie gesagt, okay, ich bin wieder da und ich mache weiter. Und wenn du eben kleinschrittig auch als Mensch deinen Hund lesen lernst, weil ich ja dolmetsche, du weißt ja, wie schaut mein Hund aus, wenn der Trail nach rechts geht? Wie schaut der Hund aus, wenn der Trail nach links geht? Wie schaut der Hund aus, wenn der Trail hier gar nicht weitergeht? Dann erst kann ich auch irgendwann entscheiden, wenn ich nicht mehr weiß, wo es lang geht. Okay, er schaut zwar nach rechts, aber Bodyline, also sprich die ganze Ausrichtung des Körpers geht eindeutig nach links. Die linke Schulter ist belastet. Lass ihn doch nach rechts gucken. Der restliche Körper sagt mir, es geht nach links. Und wenn ich das im Training bei meinem Hund, und das ist bei jedem anders, also von der Ausprägung her, wenn ich das lesen kann, wenn ich das immer richtig beantworten kann, arbeitet mein Hund überhaupt oder ist er gerade privat unterwegs? Und wenn er arbeitet, ist er auf dem Trail oder hat er ihn gerade nicht mehr? Und wenn ich das so lange im Training üben kann, dass ich diese Fragen jederzeit sicher, ohne Stress beantworten kann, dann sind wir im Bereich, wo ich sagen kann, okay, jetzt können wir in dieses Hinterfragen, in dieses Prüfen für den Menschen gehen. Und den Hund können wir, wenn er seinen Job verstanden hat und wir ihn immer bestätigt haben, wenn er richtig ist, dann können wir auch mit steigendem Schwierigkeitslevel, wie ich es vorhin schon kurz angedeutet hatte, mal die Bestätigung auslassen oder uns mal kontraproduktiv verhalten. Also zum Beispiel mal, wenn der Hund zurückkommt, weil er festgestellt hat, es geht nicht nach da, es muss woanders gehen, eben mal nicht aus dem Weg gehen, sondern mal brettelbreit im Weg stehen bleiben. Dann der Hund, wenn er dann sagt, hey, du stehst im Weg, geh mal weg hier oder einfach an uns vorbeigeht und dann sagen, yeah, super, toll gemacht. Und ihn damit eben bestätigen, wenn du den Plan hast und wenn du den Plan verfolgst, ist es schnurzegal, was ich da hinten mache. Setz dich durch, das will ich. Das kann man also peu à peu aufbauen.
Ja, das ist dann ja eine gewisse Art selbstbestimmtes Handeln. Ja, weil unsere Hunde können eigentlich nicht so selbstbestimmt handeln, wie sie es sollten, weil es fängt ja schon damit an, der Hund hatte sich ja nicht ausgesucht, bei mir zu sein. Könnte ich jetzt ein eigenes Thema drüber machen, wollen wir nicht. Aber das heißt, es wird ganz klar auch im Training darauf fokussiert, dass der Hund, wenn der sagt, pass mal auf, Mensch, du kannst zwar jetzt gerne nach rechts gehen, aber ich sag dir, es geht nach links und ich bleibe hier so lange stehen, bis du dich wieder zu mir orientierst, weil ich weiß, wo es lang geht. Das wollen wir. Das wollen wir auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, bestätigen und sagen, ja, du hast recht, ich folge dir. Aber das Absolut. Ist dann wahrscheinlich auch schon was, wenn der Hund das eben, das macht man nicht in der ersten Stunde, sondern man erarbeitet sich das als Team, weil ich habe jetzt so für mich mitgenommen, wir fangen wirklich ganz kleinschrittig an und das dauert. Aber über diese gesamte Zeit, die ich das mache, wächst wahnsinnig das Vertrauen in meinen Hund, weil ich folge ihm ja. Und ich lerne ganz nebenbei auch noch meinen Hund richtig zu lesen. Ich fand das jetzt sehr interessant, das Beispiel mit der Nelly, wenn du sagtest, sie ist dann bewusst von dem Trail mal kurz runtergegangen, weil da war etwas und sie darf das. Das heißt, der Hund wird zu nichts gezwungen und ich als das andere Ende der Leine, im wahrsten Sinne des Wortes, sollte diese Situation dann auch lernen, lesen zu können. Und dafür bist du ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, an meiner Seite, dass ich eben nicht sage, ja, was macht denn der Hund jetzt hier? Ist der jetzt, ich hasse das, ungehorsam? Nee, der hat eine Strategie für sich entwickelt, wie der aus dieser Situation das Beste herausholt. Richtig, Astrid?
Ganz genau. Er hat eine Strategie entwickelt, seinen Konflikt zu lösen, nämlich das, wovor er Angst hat, dem ausweichen zu können und trotzdem sein Plan, sein Ziel zu verfolgen, weil er darf sich eine Auszeit nehmen. Er darf kurz die Arbeit unterbrechen und sagen, Moment, stopp, ich weiß zwar, es geht da vorne, aber das finde ich ganz gruselig. Ich gehe jetzt mal woanders hin.
Okay, und ich hatte vor ein paar Sätzen mal rausgehört, du widmest dich ja dem Hund-Mensch-Team und schaust es dir genau an. Ist es auch tatsächlich so, dass ein Trail, weil du planst es ja, also bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, du planst ja für jedes Hund-Mensch-Team und entsprechend dem Ausbildungsstand, mir fällt jetzt leider kein anderes Wort dafür ein, von diesem Team den Trail. Aber du guckst auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die Tagesform vom Team, also ob der Hund das heute überhaupt leisten kann. Habe ich das so richtig verstanden? Bitte korrigiere mich. Und weil so ist es zumindest hängen geblieben, dass du schaust und wie ist die Location und wie ist die Location dann jetzt doch heute und wie sieht das Team aus? Das heißt, eine gewisse eine gewisse Spontanität muss gegeben sein, um den Trail dann gegebenenfalls an das Hund-Mensch-Team anpassen zu können, richtig?
Genau, absolut richtig. Ich frage tatsächlich, bevor ich den Trail lege, nach der Tagesform. Ich frage, wie geht's euch? Wie war der Form? Habt ihr irgendwas Besonderes gestern gemacht? Seid ihr beide fit und gesund? Und wenn dann kommt, ja, passt, wunderbar, dann verfolge ich mein Ziel. Wenn da kommt, oh nee, wir waren gestern auf dem Berg und er konnte eigentlich gar nicht mehr, wir sind eigentlich nur noch auf dem Zahnfleisch zurückgekommen, dann passe ich das an. Ja? Dann passe ich mein Trainingsziel an, sage, weißt du was, machen wir heute nur kurz Fun, weil mein Training soll eine Bereicherung für euch sein. Es soll dem Hund Bedürfnisse erfüllen. Und wenn der kein Bedürfnis nach Laufen hat, dann laufe ich mit dem keinen langen Trail. Und wenn der kein Bedürfnis nach Arbeit hat, sondern eigentlich nur ruhen möchte, dann mache ich einen kurzen Fun, wo er sagt, hey, das war ja witzig, es hat Spaß gemacht, war cool. So kann es auch sein. Und da, ja, das ist wirklich, da ist dann auch die Spontanität. Oder anderer Fall, wenn du auf dem Trail bist, du hast ihn gelegt, wunderbar, bist auf dem Trail und dann passiert auf dem Trail aktuell mit Passanten oder irgendwas, wo du sagst, oh wow, das ist jetzt, das packt er nicht. Dann findet man auch da eine Lösung. Da muss eben da spontan entschieden werden, okay, wir machen kurz Pause, entweder wir nehmen den Hund raus aus der Arbeit, umschiffen das Problem, schicken ihn dann wieder in die Arbeit rein. Oder aber wir machen eine Pause, ich hole die Zielpersonen näher wieder ran, sodass wir die Zielpersonen so positionieren können, dass der Hund den Trail schafft. Weil das ist mein Ziel, dass der Hund den Trail, also die Aufgabe schafft. Und weil das tatsächlich häufig ein Streitpunkt ist oder auch anders gesehen wird. Du hast vorhin gesagt, wir sind aufs Ende ja gekommen, dass der Hund ja auf jeden Fall die Person finden muss. Wenn ich mit meinem Hund jetzt so arbeite, dass er weiß, dass die Arbeit auf dem Geruchsband erwünscht ist, dann hat der Hund auch kein Problem zu sagen, oh shit, hier hört die Spur ja auf. Weil er weiß, bis jetzt hat er alles richtig gemacht. Weil er nicht sagt, oh Gott, ich muss die Person finden, wo ist sie denn? Sondern, Moment, ich hab alles richtig gemacht, aber hier ist keine Spur mehr. Und sagt dann, hey, hab nichts mehr. Dann ist das mindestens genauso viel wert wie das Finden der Person. Wenn mir der Hund klar anzeigt, hier endet sie, dann kriegt der Hund auch dafür, für die korrekte Ausführung seines Jobs, kriegt er auch da einen vollen Jackpot. Und auch wenn mir der Hund am Start, wenn ich ihm einen Geruchsträger gebe von einer Person, die nie da war, und ich ihm sage, hier, zeig mir die Spur. Und er sagt, hey, ich weiß ja nicht, was du mir gegeben hast, aber ist hier nicht. Auch dann muss ich sagen, im späteren Zustand war, also im höheren Ausbildungsstand, sage ich, bist du dir sicher? Guck noch mal nach. Und wenn er sagt, nee, brauche ich nicht gucken, ich habe hier alles abgerochen, es gibt hier keine Spur, ich bleibe dabei. Dann hat der Hund, weil er seine Aufgabe verstanden hat, hat er auch das Standing zu sagen, ich gehe nicht, weil ich habe nichts. Ich muss jetzt nicht wild irgendwie einen Ghost laufen oder irgendjemand finden oder übersprungsmäßig zu sonst irgendjemand hinhüpfen, sondern ich sage, ich habe meine Aufgabe verstanden, du hast mir was gegeben, hier gibt's nichts, ich gehe nicht. Und dann sage ich, super, danke. Genau diese Information ist so wichtig zu wissen, dass diese Person hier überhaupt gar nie war.
Nur für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, das ist aber dann schon hohes Niveau. Das heißt, beginnen werden wir immer damit einen überschaubaren, nennen wir das mal überschaubaren Trail, den der Beginner und beziehungsweise nicht nur der Beginner, nein, es ist ein Team. Wir arbeiten hier im Team, den beide schaffen können, weil, das habe ich jetzt auch schon mal mitgenommen, das Ende der Leine kann auch Fehler machen und dadurch, wenn ich dich richtig verstanden habe, den Hund dummerweise falsch beeinflussen. Das heißt, man läuft eben nicht einfach wild durch die Gegend und tut was, sondern es ist Es ist Spaß, es ist Freude, es ist gemeinsames Erarbeiten und trotzdem ist es ein Training, was man konzentriert und mit voller Aufmerksamkeit absolvieren sollte im Rahmen des Teams. Das heißt, wenn der Hund mir anzeigt, so, hier endet die Fährte oder du gibst ihm einen Geruch, keine Ahnung, wer war nicht bei dir in der Nähe, ich sage jetzt mal der Papst oder was weiß ich, obwohl, wie kommst du dann an den Geruch, aber ist ja egal, ich war noch nicht bei dir in der Nähe, ich schicke dir was zu, ich war definitiv noch nicht in deiner Nähe und der Hund sagt dann, ja, ist hier nicht, dann ist das das High Level, was wir da erreicht haben und trotzdem ist es super, dass der Hund dann das Standing hat zu sagen, ich weiß, was ich hier rieche und das rieche ich hier nicht. Also gehe ich erst gar nicht weiter. Und das ist ja dann wieder was, was einfach auch ein wahnsinniges Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen dem Hund selber gibt. Jetzt sind mir aber noch zwei Fragen eingefallen. Und zwar, du hattest erwähnt Flughafen, Einkaufspassage, wir überqueren Straßen. Das heißt, das richtige, echte Mantrailing findet halt mal nicht im Wald statt. Richtig?
Das kann auch im Wald stattfinden. Das, also ich sage mal plakativ, man kann auf grün trailen, also mit grünem Untergrund, oder man kann auf grau trailen. Das ist grauer Untergrund. Das ist Asphalt, Wohngebiet, Industriegebiet etc. pp. Wenn ich jetzt wieder alles unter dem Deckmantel Enrichment sehe, ein Hund, der jagdlich sehr ambitioniert ist, hat im Wald unter Umständen schon einen Plan, was er da machen möchte. Und ihn dann dazu zu bringen, doch vielleicht so eine langweilige Menschenspur zu verfolgen, muss gut vorbereitet sein. Also ich liebe den Satz von Gerd Schreiber, ich baue kein Haus bei Erdbeben. Das heißt, einem Hund diese Arbeit beizubringen, diesen Plan zu geben, was ich von ihm möchte, mache ich in einem Gebiet, wo der Hund das leisten kann. Und ein Hund, der einfach draußen schon einen Plan, eine Idee oder eh schon völlig überfordert ist, den traile ich nicht auf grün. Ein Hund, der im Industriegebiet sich überhaupt nicht bewegen kann, weil er sagt, gefährlich, 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 geht gar nicht, den bringe ich in ein Gebiet, wo er sich bewegen kann. Also man kann beides, man soll beides. Es ist ganz wichtig, dass man auch immer die Übergänge von grün auf grau und zurück und wechselnde Untergründe eben macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Meistens ist es für viele Hunde ist es tatsächlich leichter und weniger ablenkend, wenn sie nicht im Wald sind. Wenn sie ihren Job gut verstanden haben, macht es unheimlich viel Spaß, auch im Wald zu trailen, da wo man darf, da wo es rechtlich erlaubt ist. Das wäre ein komplett extra Interview mit einem Fachmann. Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wichtig ist, der Wald ist die Stube der Lebewesen dort. Wir sind dort Gäste und wir müssen uns an die Regeln halten. Dann kann man in bestimmten Wäldern ganz wunderbar arbeiten. Wenn ich aber mit einem Hund, der noch viel Bestätigung braucht, im Wald traile und er ständig abgelenkt ist, weil oh, da war ein Hase und oh, da ist ein Reh gegangen, dann ist es enrichment-technisch ein bisschen schwierig, weil ich bringe ihn eigentlich in den Motivationskonflikt. Ich bringe ihn in den Konflikt trailen oder vielleicht doch lieber das Kaninchen nehmen. Und insofern, wenn der wirklich für sein Leben gern trailt, kein Thema, können wir wunderbar im Wald trailen. Wenn der aber sagt, ja, trailen ist ja ganz nett, aber das Kaninchen ist der Brüller, dann wird es schwierig. Da muss ich mir das einfach überlegen. Und da ist es von der Organisation einfach auch wichtig, dass ich als Kunde die Möglichkeit habe, selber zu entscheiden, wo ich traile, dass ich mich eben nur dort anmelde in diese Stunde, wo ich sage, die Location kann mein Hund. Wenn mein Hund nicht downtown mitten im Ort kann, dann melde ich mich für Stunden, wo dieser Treffpunkt ausgeschrieben ist, halt nicht an. Und wenn mein Hund im Wald einfach schon einen anderen Plan hat, dann melde ich mich halt erstmal nicht zu Waldstunden an. Und das ist eben Ja, wichtig. Ich bin, gebe ich ehrlich zu, kein so ganz großer Fan von gigantischen Eventveranstaltungen mit Zoo, Flughafen, Wildpark, Einkaufszentrum, weil ich jetzt sage, wir machen es als Enrichment. Es soll eine Bedürfnisbefriedigung sein für den Hund. Also man selber als Zweibeiner ist schon mega cool, wenn der Hund durch den Flughafen dreht. Der Hund hätte es nicht gebraucht. Der Hund, also es mal zu gucken, um selber sich über die Erfolge für das Standing des Hundes zu freuen, finde ich in Ordnung. Ja, um mal zu sehen, wow, stell dir das mal vor, der Hund, der vorher noch mit 50 Metern Sicht eines Menschen platt am Boden lag, der läuft jetzt hier durch den Flughafen. Das ist insbesondere dann toll, wenn ich im Alltag diese Situation brauche, wenn ich im Alltag viel mit dem Hund unterwegs bin, wo er das einfach können sollte. Dann habe ich mit Trail eine super Chance, ihm daran zu führen. Wenn ich aber in einer Pampa wohne und sowieso nie mit Menschen unterwegs bin und auch nicht den Hund mit in die Stadt nehme, dann ist es auch kein Problem, wenn man das nicht regelmäßig macht. Also wie gesagt, keine Motivationskonflikte provozieren, und wenn man merkt, der Hund schafft es nicht, dann einfach als Trainer eingreifen und sagen, okay, dann ändern wir jetzt die Rahmenbedingungen so, dass der Hund es noch schaffen kann.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar war es die Nelly, die du mit 8 Jahren übernommen hast und hast dann erst angefangen. Das heißt, vorher hatte die Nelly kein Kontakt mit Mantrailen. Meine Frage zieht natürlich darauf ab, gibt es einen Altersrahmen, wo du sagst, der Hund sollte mindestens mal so und so alt sein und maximal so und so alt? Oder wenn der Hund so und so alt ist, dann sollte der Trail vielleicht nicht so lang sein, sondern so lang. Kannst du da noch was zu sagen? Weil wir hatten ja schon den gesundheitlichen Aspekt. Der Hund muss gesund sein per se. Und kurzschnäuzige Hunde sind eher suboptimal, einfach weil die Problematik mit dem Atmen haben. Deswegen nochmal die Frage zum Alter. Kann man da was zu sagen? Kann man vielleicht auch den Trail dann irgendwie anpassen an das Alter? Das wäre noch eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt.
Man kann den Trail ganz wunderbar auf das Alter anpassen. Also man kann zum Beispiel bei einem alten Hund, der aber schon ein Meister im Trail ist, einfach geruchstechnisch die Spur so schwierig machen, dass er einfach nasentechnisch mega anspruchsvollen Trail hat, der aber vielleicht nur 100 Meter ist, wenn er schon nicht mehr so gut laufen kann. Es ist die Qualität des Trails, die zählt, nicht die Quantität. Also da gilt nicht höher, schneller, weiter, sondern wie viele Herausforderungen hatte der Hund, die er schaffen konnte. Und das ist das Wichtige. Die Herausforderungen müssen so sein, dass der Hund sie schaffen kann. Sonst ist es kein Enrichment. Sonst haben wir nicht die Bedürfnisse erfüllt, sondern wir haben den Hund frustriert. Und das will ich nicht. Das ist nicht mein Ziel. Also nach oben würde ich tatsächlich die ganz individuell sagen, können wir mit Trailen ein Bedürfnis des Hundes erfüllen, dann lohnt es sich in jedem Alter anzufangen. Also Nelly war mit 8 überhaupt kein Problem, die hat bis 13 super gut mitgetrailt, dann ist es lauftechnisch schwieriger geworden, aber die hat auch mit 14 und 15 noch einen Trail laufen können. Das war halt dann ein kurzer. Aber sie hat den, also das Nette ist, je routinierter die Hunde werden und je älter sie werden, umso effizienter werden sie auch. Und sagen sie, ach nee, ich weiß schon, das geht da lang, ich muss das jetzt nicht nochmal überprüfen. Die sparen sich irgendwann auch jeden überflüssigen Schritt, weil sie haben die Aufgabe verstanden und wissen, sie müssen nicht mehr jedes letzte Geruchsmolekül hinterherjagen, um sicher zu sein, dass es auch wirklich nicht dahin geht, sondern die wissen schon, nee, das passt schon, da geht's lang. Wann man anfängt, nach unten das Alter, finde ich auch ganz, ganz individuell. Ich sage immer, wenn wir im Alltag noch Baustellen haben, wenn der Hund seinen Alltag, den er später leben soll, noch gar nicht stressfrei leben kann, Da muss ich gut überlegen, ob jetzt Mentrailing wirklich ein Bedürfnis erfüllen kann. Dann macht es Sinn, früher anzufangen. Wenn es aber kein Bedürfnis erfüllen kann, wenn ich jetzt sage, nee, er kann eigentlich, wir haben jetzt wichtigere Sachen, wir müssen, wir können die Bedürfnisse anderweitig lösen, ohne diesen großen Aufwand, dann würde ich warten, bis der Hund im Alltag angekommen, also im Alltag angekommen sowieso ist, also ob jetzt jung oder neu adoptiert, im Alltag angekommen, und dann einfach gucken, kann das, was ich mit Mentrailing erreichen kann, kann ich damit dem Hund helfen, seinen Alltag besser zu erleben, oder stresse ich ihn damit einfach noch mehr? Da ist an Voraussetzungen ganz zwingend eins zu nennen: Ihr fahrt mit dem Auto zum Training. Das heißt, das Thema Autofahren darf kein großer Stressfaktor sein. Das ist tatsächlich eins der Vorbedingungen, wo ich sage, wenn da schon ganz viel Impulskontrolle verbraucht wird und ganz viel Frustpotenzial liegt, wird es schwer, so gut zu trailen, dass wir das aufwiegen können. Das sind tatsächlich Voraussetzungen. Je besser das läuft, umso schöner und umso bereichernder kann das Trailen für den Hund sein. Aber grundsätzlich nach oben, vom Alter her, sehe ich kein Problem, wenn es gesundheitlich passt. Und um nochmal zu sagen, der Hund muss gesund sein, man kann auch mit Handicap-Hunden trailen, weil man eben sehr, sehr gut den Trail anpassen kann. Ich meinte jetzt mit gesund auf jeden Fall akut gesund, also nicht akut krank, sondern im Großen und Ganzen gesund. Man kann aber sehr gut mit Baustellen umgehen, indem man den Trail sehr gut anpasst, wenn der Hund die Aufgabe schon gut verstanden hat.
Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, du hattest ja zum einen gesagt, Trailen, das ist Hochleistungssport, auch wenn das von außen gesehen ja eigentlich nur so aussieht, ja, der Hund läuft da halt lang. Das bringt mich zu der zweiten Frage, der Hund soll ja ziehen. Das habe ich verstanden, er soll ja schon seinen Weg gehen, und die Leine ist auf Spannung. Soll mein Hund mich durch die Gegend schleifen oder soll das so vonstatten gehen, dass ich ihn natürlich noch halten kann? Also die Frage zielt jetzt eher auf das andere Ende der Leine. Mein Hund ist motiviert. Ich bin vielleicht per se nicht gut zu Fuß. Es gibt ja Leute, die einfach nicht so gut zu Fuß sind. Und ist das trotzdem etwas dann für so ein Team? Oder sagst du, dass er nicht? Und bitte erklär nochmal, wieso eine 100 Meter Trail Hochleistungssport ist. Ich vergleiche es jetzt einfach mal mit Agility. Man sagt, glaube ich, Agility. Da sehe ich, der Hund fliegt über Hürden, rennt über A-Wände und macht sonst was. Das sieht ja viel anstrengender aus. Magst du da bitte noch was zu sagen?
Mhm. Also fangen wir mit dem letzten an. Warum das für einen Hund Hochleistungssport ist, ist, dass man beim Trailen zum Beispiel geht die Körpertemperatur des Hundes um bis zu 1 Grad nach oben. Die kriegen quasi fast erhöhte Temperatur, Fieber. Die Atemfrequenz geht enorm nach oben, also bis zu 300. Von der Atemfrequenz her, das ist eine gigantische Leistung. Also das würden wir Menschen überhaupt gar nicht hinkriegen. Infolgedessen fällt natürlich die Thermoregulation übers Hecheln weg. Damit haben wir auch den Punkt, ich sage nicht, dass kurzschnäuzige Hunde nicht den Trail riechen können. Sie können ihn riechen, aber es ist für sie eine so große körperliche, oder es kann für sie eine so große körperliche Belastung sein, dass es eigentlich keine Bedürfniserfüllung mehr
ist. Kein Enrichment mehr ist.
Kein Enrichment mehr ist, genau. Und das sind Unmengen an Luft, die der Hund ansaugt, filtert, selektiert und entscheidet, wo es entlang geht. Also das ist auch von der Konzentration sehr anspruchsvoll. Deswegen ist es einfach Hochleistungssport. wie gesund der Zweibeiner hinten dran sein soll und mit dem Tempo. Das Tempo ist eine sehr knifflige Sache. Ich sage immer, bei mir beim Trailen wird gegangen. Und ich sage da immer ganz bewusst dazu, es ist immer mindestens ein Fuß auf dem Boden. Wir haben keine Flugphase dazwischen. Wir joggen nicht, wir rennen nicht, wir gehen. Ja? Hintergrund ist der, wenn du jemand sagst, nicht laufen, läuft er. Also sage ich, es ist immer ein Fuß auf dem Boden, dann funktioniert das. Das ist so ein Prinzip von mir, immer zu sagen, was man tun soll, nicht nur dem Hund, sondern auch dem Menschen, dass man ihm genau sagt, mach das, tu das und nicht lass das, sondern es ist immer ein Fuß auf dem Boden. Und Sicherheit geht immer vor, und zwar die Sicherheit von Mensch und Hund. Es gibt Passungen, da ist es schwierig, ja, wenn ich gehtechnisch nicht gut drauf bin, warum auch immer. Und ich habe aber eine Kanone da vorne, die, wenn ich sie zu sehr runter regulieren müsste mit dem Tempo, irgendwann den Spaß verliert und sagt, hey, dann mach da alleine, dann wird es schwierig. Ja? Ich möchte aber Hunde, die ruhig und konzentriert und fokussiert arbeiten. Wir rennen nicht über den Tempo, wir gehen und machen unsere Arbeit konzentriert. Also der Hund wird nicht hochgepusht, der Hund wird nicht nach oben gejagt, und die Motivation zu suchen kann man nicht an der Geschwindigkeit messen, sondern einfach auch an der Konsequenz, mit der er seine Aufgabe löst, mit dem Dranbleiben, wie er auch bei Schwierigkeiten weitermacht. Und da möchte ich jetzt noch ganz kurz was einhaken. Wir lassen den Hund, das ist für mich Teamwork, auf dem Trail nicht hängen. Wir sagen dem Hund sonst im Alltag immer, hey, du musst genau tun, was ich dir sage. Und wenn er dann am Trail an einem Punkt ist, wo er, warum auch immer, die Entscheidung gerade nicht treffen kann, dann unterstütze ich meinen Hund und bringe ihn in eine Situation, wo er die Entscheidung wieder treffen kann. Ich sage ihm nicht ein, ich nehme sie ihm auch nicht vorweg oder ab, aber ich bringe ihn wieder in die Lage, selbst die Entscheidung treffen zu können. Das ist für mich Teamwork, und das ist ein Großteil meiner Arbeit, dass ich einfach die Menschen auch anleite, zu erkennen, braucht mein Hund jetzt gerade Unterstützung und wie kann ich ihn unterstützen, ohne dass er sagt, ach, ich brauche mich nur auf die Kreuzung stellen und warten und dann sagt sie mir schon, wie es weitergeht. Nein, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber wir lassen unseren Hund nicht hängen. Wir machen das als Enrichment, nicht aus. Wir wollen keinen Frust schieben. Und wenn der Hund dann in einer Situation wieder entscheiden kann, okay, alles klar, hab's wieder, zoff, und geht, wunderbar. Und um jetzt wieder den Bogen zu schließen, auf den Menschen. Wenn ich einen Hund habe, der einfach von der Schrittfolge und von der Größe und von der Motivation gemütlich konzentriert trailt und seine Aufgabe verstanden hat und sie gerne macht, dann kann man auch mal untertourig trailen, sage ich jetzt. Wenn ich den Hund aber immer in seiner Motivation einbremsen muss, dann kann es sein, dass der Hund irgendwann so viel Frust schiebt und sagt, das ist mir zu langsam, ich kann das nicht. Da muss ich tatsächlich sagen, dann ist es auch keine Bedürfniserfüllung mehr für den Hund.
Also ist dieses, der Gesundheitsfaktor, sage ich mal, gilt für das gesamte Team. Ja. Es gilt für den Vierbeiner genauso wie für den Zweibeiner. Das heißt, das Trailen ist auch, nicht, dass wir uns da missverstehen, für den Zweibeiner anstrengend, weil er muss während des ganzen Trails seinen Hund lesen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Er muss gegebenenfalls einschreiten in Form von Support geben, wenn der Hund nicht weiter weiß. Du hast das so schön gesagt, wir lassen unseren Hund niemals auf dem Trail hängen. Es sind viele Faktoren, die bei so einem Trail, der von außen betrachtet so leicht aussieht, zu berücksichtigen, die man wahrscheinlich erst dann wahrnimmt, wenn man das mal selber gemacht hat. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man wirklich mit kleinschrittigen Sachen anfängt. Mit kleinschrittigen Sachen, die der Hund, nein, nicht nur der Hund, die das Hund-Mensch-Team bewältigen können. Weil wir haben ja auch gehört, der Mensch kann Fehler machen. Unbewusst. Der kann Fehler machen in dem, was weiß ich, wenn er weiß, wo die Fährte lang geht, seinem Hund durch Leinensignal. Ich meine nicht den Leinenruck, aber glaub mir, der Hund kann dich auch lesen, wenn du hinter ihm gehst, dann in die richtige Richtung bringt. Das heißt, es ist ein Formen von einem Team, was ganz kleinschrittig beginnt und das dann hinterher wirklich genau weiß, worum es geht. Der Zweibeiner kann den Vierbeiner lesen, der Vierbeiner im Übrigen seinen Zweibeiner sowieso und beide zusammen haben dann eine wunderschöne Zeit, die man gemeinsam genießt, die auch dem Zweibeiner gut tut. Es geht jetzt nicht nur um den Hund und man erlebt auch kleine Erfolge und wie du auch sagtest, auch kleine Erfolge. Ne? Guck mal, der hat den Fahrradfahrer, den er vielleicht beim vergangenen Mal noch angeblafft hat, den hat er links liegen lassen, weil er so auf den Trail konzentriert ist. Das heißt, man sieht auch kleine Erfolge und die darf man auch feiern. Ja, und man darf auch durchaus auf seinen Hund stolz sein und man darf im Übrigen auch auf sich selber stolz sein. Astrid, an dieser Stelle erst schon mal vorab herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit für uns genommen hast, weil das Thema lag auch mir persönlich natürlich sehr am Herzen. Ich habe jetzt natürlich noch meine Abschlussfrage. Hast du etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne unseren Zuschauerinnen, unseren Zuschauern sozusagen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, fühlt beim Mentoring-Training in euch rein, ob eure Bedürfnisse ernst genommen und wertgeschätzt und erfüllt werden können, so wie es läuft. Und das Gleiche gilt auch für den Hund. Und seid gewiss, man kann es so trainieren, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden. Und seid bereit, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Das ist kein Training, das man für einen Apfel und für ein Ei gut und gewissenhaft machen kann. Da lasst das Geld nicht den entscheidenden Faktor sein. Ich sage, lieber trainiert ihr nur einmal im Monat vernünftig, als zweimal so, wo man sagt, naja, es schadet ihm nicht, weil es ist so schade, dieses Potenzial, das in Mentoring-Training drinsteckt, zu verbrennen.
Ja, also das war ganz ehrlich, da möchte ich gerne noch einmal nachhaken oder einhaken, besser gesagt. Qualität hat ihren Preis und ich stehe dazu. Und genau das möchte ich auch unterschreiben. Ich nehme lieber einmal Geld in die Hand, um eine wirklich gute Stunde zu haben, wo ich als Mensch mit meinen Ecken und Kanten gewertschätzt werde, wo auch mein Hund mit seinen Verhaltenskuriositäten aufgenommen wird, so wie er ist, weil das Ziel ist, nicht an uns rumzuverbessern oder rumzuwerken, sondern das Ziel ist, ein Team aus Hund und Mensch zu machen, was erfolgreich und mit viel Freude und Vertrauen arbeitet. Und ganz ehrlich, das geht nicht innerhalb von einer Stunde, das ist ein Weg, ja, es ist ein Trail, den man da gemeinsam geht. Und der soll Freude machen und der soll vor allen Dingen einen Mehrwert bringen. Und es ist einfach klar, dass so eine Ausbildung, vor allen Dingen so eine Betreuung Geld kostet. Und das ist auch richtig und wichtig. Also das möchte ich auch gerne unterschreiben. Das liegt mir tatsächlich auch am Herzen. Und wer die Astrid persönlich kennenlernen möchte, wir unter dem Beitrag werden wir natürlich alles verlinken. Astrid, stehst du auch den Zuschauern bei Rückfragen per Mail oder so zur Verfügung? Ja. Falls jemand eine Frage hat, darf man sich dann auch an dich wenden. Und wenn es nur die Frage ist, Astrid, ich weiß nicht, ob es was für mich ist, darf man sich dann bei dir melden?
Herzlich gerne.
Super. Astrid, an dieser Stelle dann nochmal ganz offiziell herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal zu dem einen oder anderen Thema, weil das Mentoring-Thema liegt mir am Herzen. Da gibt es viele einzelne kleine Facetten, die man auch nochmal beleuchten kann in einem Gespräch. Wenn du dann nochmal Zeit findest, für heute sage ich erstmal herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann!
Ich sage auch danke und gerne.